NDR Kultur à la carte.
Mit Joachim Dix und Gast unserer heutigen Sendung ist die italienische Schriftstellerin Francesca Melandri. Herzlich willkommen, Signora Melandri.
Grazie, danke.
Wir haben einige Themen für die nächste Stunde. Zunächst mal Ihr neues Buch mit dem Titel Kalte Füße. Dann wollen wir natürlich auch über die Frankfurter Buchmesse sprechen, die morgen eröffnet wird. Italien ist dort in diesem Jahr Gastland. Und über Musik reden wir auch. Da haben Sie uns eine schöne Auswahl mitgebracht und auch dazu einige Geschichten. Aber Frau Melandri, verraten Sie uns zunächst einmal, wie es zum Titel Ihres neuen Buches gekommen ist. Piedi Freddi, kalte Füße. Da möchte man sich ja für die Lektüre schon mal ein paar warme Socken zurechtlegen. Ist das nötig?
Ja, im Winter. Der Titel ist sofort angekommen, als ich fängte an, dieses Buch zu arbeiten. Oh, erstens bitte eine Entschuldigung an die Zuhörer für mein schlecht Deutsch.
Und, das braucht nicht entschuldigen. Ja, aber wir freuen uns darüber, dass Sie uns so entgegenkommen.
Ich möchte sagen ausdrücklich, dass bitte sei merciful, wie sagt man?
Seien Sie gnädig.
Gnädig.
Wir sind mehr als gnädig. Wir sind ganz offenen Ohres und dankbar.
Mit meinen falschen Endungen, die so schwierig sind. Ja, so, Titel Kalte Füße. Wie eigentlich in alle meine Bücher ist das Titel sofort gekommen, sehr schnell, als ich das Arbeiten angefangen habe. Und das, ich weiß das nicht für alle Schriftsteller, es ist so, aber für mich, das Titel zu haben, ist wirklich sehr wichtig. Es ist wie ein Lichtturm, ein bisschen, wie ein, das mir die Richtung gibt. Und dann, es ist immer eine Erforschung, weil ich finde neue Meinungen, als ich schreibe an dieser Titel. Und das ursprüngliche Grund ist sehr einfach. Die Füße von meinem Vater waren sehr, sehr kalt vor viele Monate, eigentlich fast ein Jahr, in was die Deutschen heißen, die Ostfront.
Also im Zweiten Weltkrieg?
Im Zweiten Weltkrieg, als er ein junger Alpino war. Es ist ein bisschen wie ein Gebirgsjäger, glaube ich. In dieser Division, die Julia, die total zerstört war. Er war wirklich eine von den sehr wenigen, die zurückkamen. Und das ist das Anfang von meiner Geschichte und des Buches. Und das fast unglaublich, aber erstaunlich für mich war, dass wir in Februar 2022 mit dem russischen Angriff an Ukraine, habe ich plötzlich verstanden, dass die Orte, wo jetzt dieser Krieg ist, waren fast alle die gleiche, wo mein Vater war. Nicht genau alle, aber viele. Ja, dieses Buch ist eigentlich ein Brief an meinen Vater. Er ist nicht mehr da, er ist gestorben seit einigen Jahren. Aber es ist ein Brief, wo ich frage ihn, Papa, bitte erklär mich, was ist Krieg? Weil ich habe keine Ahnung. Und es ist wie eine Einladung an ihn, mit mir diesen heutzutage Krieg anzuschauen, zusammen. Und durch die Augen von einer, der so eine, nicht die gleiche, aber ähnliche oder ein Krieg leider erfahren hat.
Darüber sprechen wir noch, auch über die Genrezuschreibung. Es steht ausdrücklich nicht Roman darüber. Sie haben jetzt gerade schon so gesagt, Brief an meinen Vater. Wenn dieser Titel nicht schon vergeben wäre durch Kafka, hätte dieser Titel jedenfalls auch sehr gut zu diesem Buch gepasst.
Als Genre. Es ist vielleicht, das ist, das, wenn man fragt mich, was ist das? Ist ein Roman, ein Essaybuch? Was ist das? Vielleicht das Antwort ist, das ist ein Brief an der Vater.
Ja, ist eine gute Zuschreibung, macht sehr vieles deutlich von Anfang an, weil ja auch immer wieder direkt er angesprochen wird, auch von Papa die Rede ist, also auch das innerfamiliäre, zutrauliche, vertrauliche immer wieder mit Thema ist. Die erste Musik wollen wir gerne hören und dazu gibt es dann anschließend auch eine Geschichte, die ganz eng mit dem Buch verbunden ist. Es ist der vierte Satz, Allegro con fuoco, aus der Sinfonie aus der Neuen Welt von Antonín Dvořák. Arturo Toscanini leitet das NBC Symphony Orchestra. Allegro con fuoco, der vierte Satz aus der Symphonie aus der neuen Welt von Antonin Dvorak. Francesca Melandri, was hat es mit diesem Musikwunsch auf sich? Sie schreiben darüber auch in Ihrem neuen Buch.
Ja, so diese Musik war sehr wichtig für meine Familie. Als ich erzähle in Kalte Füße, das war das Pfeifen, das Paarpfeifen, das meine Eltern gewählt hatten, als sie sich einander getroffen haben, und sie ruften einander mit dieser Pfeifen in der Straße oder wo sie waren. Das war wirklich das Musik des Paares. Und besonders die ganze Symphonie, aber besonders dieses Thema, so, die so vorne schaut. So, sie waren ein junger Paar von Leuten, die traumatisiert waren von dem Krieg. Sie sind begegnet ein paar Jahre nach dem Ende des Krieges. Und ja, das war, ich glaube, diese sind meine Meinungen. Ich habe nie mit ihnen über das gesprochen, aber ich vermute, dass das war wirklich die Musik des Zukunft, des Vorneschauen. Und auch, glaube ich, Allegro con fuoco, Allegro mit Feuer, das war auch die Musik von einer sexuellen Freude, die miteinander gefunden hatten. Und das gefällt mir auch, da zu denken, dass das war so eine, ja, dass sie haben miteinander diese Freude von Körper gefunden nach so vielen Jahren von körperlich Schmerz und Hunger und Not und Leid und Trauma. So, das war wirklich sehr wichtig für ihnen. So wichtig, dass diese Pfeifen dauerte auch jahrelang und bis ich geboren bin, das war mehr als 20 Jahre danach. Und das war unser Familienpfeifen. Aber dieses besondere Stück hat auch viel, ich glaube, mit diesen zwei jungen Leuten, die so traumatisiert waren und dann in Zukunft zusammenschauten. Und eigentlich nach mehr oder weniger 10 Jahren später, sie sind eigentlich in den Vereinigten Staaten angezogen, in New York. Und sie haben dort viele Jahre gewohnt. Ich war noch nicht geboren. Ich bin, wenn sie in Italien zurückkehrten, geboren. Und ich denke immer, von wie sie erzählen, dann diese amerikanischen Jahre waren wirklich die glücklichsten Jahre, die sie hatten.
Ihr Vater hat dort als Journalist gearbeitet.
Genau, genau.
Es ist ja insgesamt, Sie haben ja schon gesagt, ein Brief an den Vater, aber auch, ich habe das Buch auch immer wieder als politischen Essay gelesen, weil es eben auch sowohl eine Auseinandersetzung mit der italienischen Geschichte anhand der Lebensgeschichte des Vaters ist und dann eben auch die Selbstbefragung, was haben wir da eigentlich daraus für Konsequenzen zu ziehen? Lässt sich aus Geschichte lernen? Und wenn der Blick dann eben auf den Ukraine-Krieg geht, der Ukraine-Krieg der Gegenwart, lassen sich gerade aufgrund der Situation in den 40er Jahren, der Kriegssituation im Zweiten Weltkrieg, lassen sich daraus Rückschlüsse ziehen für das eigene politische Handeln. Und dieser Brückenschlag, also einmal wird auch gesagt, Francesca, jetzt komm doch nicht wieder mit dem Ukraine-Krieg. Also jetzt wären sie ihrer Umgebung beim Schreiben des Buches auch immer wieder auf die Nerven gegangen, weil da schon so Widerstände waren, als wäre das eine Überforderung. War das auch anstrengend in dieser Zeit des Schreibens, sich immer wieder in diesen Spagat zu begeben zwischen historischer Auseinandersetzung, Familiengeschichte und Gegenwart?
Eigentlich nein. Und das ist vielleicht komisch, das ist nicht selbstverständlich. Viele Leser haben mir gesagt, oh, das Schreiben dieses Buches muss ihr viel Schmerz oder komplizierte Gefühle produziert. Und eigentlich nein. Ich bin selber erstaunt. Ich habe dieses Buch sehr schnell geschrieben. Es war ein bisschen eine, weiß nicht, eine Leidenschaft, wenn man ein bisschen obsessiv beschäftigt ist. Aber das ist eine sehr schöne Erfahrung auch. Man kann nicht immer so leben. Ich möchte auch nicht immer so etwas so beschäftigt sein. Aber es gab keine Mühe, wirklich das Buch zu schreiben. Und sie haben gefragt oder die Frage gestellt, was man lernt aus der Vergangenheit. Kann man überhaupt etwas von der Vergangenheit etwas lernen? Und eigentlich, ich habe keine Antwort, keine Ahnung von das. Auch weil das vielleicht, das ist eine Frage, die natürlich sehr oft gestellt ist, aber es fühlt mich ein bisschen eine abstrakte Frage. Wer ist man? Wer ist der Subjekt dieses Satzes und was bedeutet Lernen? Das war eine von den größten Motivationen für dieses Buch zu schreiben. Das Gefühl, dass die zwei großen Verdrängungen, die ich beobachtete, das heißt diese Verdrängung der Italiener gegenüber unserer Gegenwart, der Faschismus und so weiter, so ähnlich war, wirklich kognitiv, in der kognitiven Bedeutung, als diese Verdrängung heutzutage, dass wir, und als wir, ich meine Italiener, aber meistens wirklich die Westeuropäer, gegenüber dieser schrecklichen Krieg in der Ukraine, heutzutage haben, auch als ob es etwas, das nichts wirklich mit uns zu tun hat. Und für mich, diese beiden Fluchten aus Realität sind eigentlich eine einzige. Auch ein verständlich, vielleicht, Antwort an die gleiche, ja, Bedürfnis und Art von an der Welt zu sein.
Der nächste Musikwunsch führt uns in die Ukraine. Sie stammt von dem Komponisten Valentin Silvestrov. Und wir hören Konstantin Krimel als Bariton und Hélène Grimaud am Klavier mit dem Lied »Den kranken Geist heilt Balsam des Gesangs«. NDR Kultur, Sie hören die Sendung à la carte. Heute zu Gast die Schriftstellerin Francesca Melandri. Frau Melandri, dieses Stück von Valentin Silvestrov mit dem Titel »Den kranken Geist heilt Balsam des Gesangs« haben Sie sicherlich ausgewählt, einmal um einen ukrainischen Komponisten mit in der Sendung dabei zu haben. Aber gibt es dazu noch eine andere Geschichte?
Ja, es gibt mindestens zwei Gründe, drei Gründe, weil ich dieses wunderschöne Stück gewählt habe. Erstens, weil es ein wunderschönes Stück ist. Das würde genug sein. Valentin Silvestrov lebt noch. Er ist ein ukrainischer Komponist, der jetzt heutzutage in Berlin eigentlich wohnt. Und er, als der Krieg angefangen ist, er ist in Berlin als Flüchtling angezogen, im Februar oder vielleicht ja, Anfang März, sehr früh, am Anfang des Krieges. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich kenne seine Musik. Und er ist zum guten Grund behauptet, dass der größte oder vielleicht einer von der größten heutzutage Komponisten in Ukraine. Und ich dachte an dieser mehr als 80-jährige, der beehrte Komponist und Musiker, der als Flüchtling plötzlich sein musste. Und wie gesagt, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich wusste, dass wie so viele Leute, die plötzlich seine Häuser lassen mussten, es war ein bisschen schwieriger auch, ne, zu eine Wohnung, zu ein neues Leben und so weiter, als alter Mann. Und
ist Jahrgang 1937.
Das heißt, nicht den, jung, nicht jung, ja.
Genau, nicht jung, und er hat vor allem auch den Zweiten Weltkrieg als Kind
genau.
Dann ja schon miterlebt.
Genau, genau. Und das dritte Grund, würde ich sagen, ist, dass das Titel dieses Stückes ist genau wie ich die Beziehung, dass mein Vater mit Musik hatte, beschreibt. Den Krankengeist heilt Balsam des Gesanges.
Ihr Vater, gerade jetzt auch in den Erinnerungen, die Sie im Gespräch schon entwickeln, ist ja nun auch ein sehr geliebter Mensch in Ihrem Leben.
Sicher.
So. Und zugleich ist aber Kalte Füße ein Buch sowohl als Ausdruck dieser Liebe und der Zuneigung und der Dankbarkeit und aber auch eine Art Abrechnung. Weil da halt, je mehr sie sich mit seinem Leben beschäftigt haben, und manche Entdeckungen haben sie dann eben auch erst nach seinem Tod gemacht, seiner journalistischen Arbeit am Ende des Krieges, als er dann in Italien schon wieder zurückgekehrt war, aber eben bei einer Zeitung in den letzten Monaten des Krieges eben noch gearbeitet hat, also bei einer faschistischen Zeitung. Und dieses Aufeinandertreffen von Liebeserklärung und Abrechnung zugleich, wie hat sich das beim Schreiben eigentlich weiterentwickelt?
Ich bin eher sicher, dass ich konnte nicht so, wie kann ich sagen, so klar über was mein Vater eigentlich war oder seine faschistische Jugend und seine Ambivalenz und seine nicht die beste Seiten eigentlich von diesem Mann. Ich bin eher sicher, dass ich konnte nicht ein Buch über das schreiben, wenn ich ihn nicht in eine sehr einfache Art ihn liebte. Dieses Buch ist nicht ein Trauma, ein Familientrauma-Buch, überhaupt nicht. Meine Beziehung mit meinem Vater, wie Sie gesagt haben, war liebvoll. Ich war ein beliebtes Kind und er war ein liebender Vater, so nicht zu sagen. Er war auch sehr verständlich und ja, ich habe wirklich nicht große Probleme. Natürlich, ich habe auch Streiten manchmal, aber ich habe gute Erinnerungen eigentlich von meinem Vater bis zum Ende. Und ich bin ja eher sicher, dass ich würde mich nicht wohlfühlen an so ein Buch, das auch ja dieser geschichtliche, auch komplizierte Aspekte von seinem Teil in einer Teil der italienischen Geschichte, die nichts uns stolz macht, dieser Teil, das er hatte.
Er ist 1919 geboren, das heißt, da war Mussolini schon an der Macht.
Ja, genau, weil Mussolini war 3 Jahre später, er hat eigentlich seine allgemeine Kindheit und Jugend als Faschist, als natürlicher Faschist. Ich hasse seine Generation als Native Fascists, wie heutzutage man sagt, Digital Natives. Sie waren Faschist-Natives. Sie wussten nichts anders eigentlich. Ich bin nicht interessiert, meinen Vater und auch seine Generation zu urteilen. Ich bin nicht ein Richter. Ich bin eine Schriftstellerin. Ich bin interessiert an die menschliche Kondition zu erforschen, beobachten, wenn möglich verstehen. Das ist nicht immer möglich. Zum Beispiel, ich verstehe nicht viele Teile von meinem Vater, aber das ist auch okay.
Hören wir die nächste Musik. Glenn Gould spielt die Sinfonia Nummer 9 von Johann Sebastian Bach. Thank you. Francesca Melandri. Was ist die Geschichte zu dieser Sinfonie Nummer 9 von Johann Sebastian Bach, hier gespielt von Glenn Gould? Man konnte ihn auch leise mitsingen hören.
Ja, es ist sehr schwierig, wenn man hört und noch mehr, wenn man spielt, dieses Stück nicht mitzusingen. Es ist sehr, sehr schwierig.
Das heißt, da haben Sie auch eigene Erfahrungen mit.
Ja, genau. Ich bin eine, wie sagt man, failed musician.
Eine gescheiterte Musikerin,
ja, genau.
Aber das Wort scheitern, ich kann es mir gerade gar nicht vorstellen.
Ja, das stimmt, es ist so. Vor einigen Jahren dachte ich, dass Musik war meine Zukunft und ich Klavier studierte und das war ein bisschen, wie ich erzählt habe, über die Schreiben dieses Buches etwas ein bisschen obsessiv und maniakal. Ich spielte Stunde lang, das war meine Teenagers, wirklich. Und ich wollte auch in Konservatorium gehen und ich war bereit, an der Prüfung zu machen. Aber ja, es gibt eine kleine Geschichte an diesem Stück. So, wie gesagt, ich spielte. Ja, nach der Schule, das ist, was ich eigentlich nur beschäftigt mit war. Und einmal, ich spielte dieses Stück. Das ist wirklich ein teuflisches Stück, weil es klingt so einfach, weil es ist langsam, so ist nicht diese Finger-Yoga, Finger-Gymnastik als andere Stücke. Aber es ist eigentlich sehr, es ist nicht so schwierig, es zu spielen, aber es ist teuflisch schwierig, es gut zu spielen. Und einmal, ich spielte dieses Stück und dann plötzlich, weiß ich nicht warum, ich musste vielleicht an ein Telefon oder weiß nicht, ich musste mich geheben, ja, und von meinem Zimmer rauszugehen. Und ich sah, dass mein Vater an der Flur war mit einem kleinen Stuhl vor der Tür meines Zimmers und er hörte zu. Stille und ohne das mir zu sagen und so. Und ich habe ihn gefragt, was tust du da? Und ich, machst du das oft? Und er sagte, ja, ich tue es ab und zu, wenn ich kann, ich höre da zu. Aber ich möchte dich nicht stören.
Schöne Geschichte. Blicken wir mal auf die Frankfurter Buchmesse, die jetzt beginnt. In diesem Jahr ist Italien Gastland. Und im Juni wandten sich 34 italienische Schriftstellerinnen und Schriftsteller mit einem offenen Brief an die Öffentlichkeit, mit einer scharfen Kritik an dem offiziellen Programm des Gastlandes Italien. Wie haben Sie diese ganze Debatte in Italien verfolgt?
So, ich habe überzeugt, dieser Brief ist auch signiert. Ich dachte, dass das war wichtig. Und was war wichtig für mich, war so ein Zeichen zu geben in meinen kleinen Teil, dass wir sind da, ich gehe an der Frankfurter Buchmesse, ich habe viele Veranstaltungen, aber nur eine mit der offiziellen Delegation, aber eine habe ich und ich bin auch froh davon, weil ich gehe da nicht als repräsentativ von meiner Regierung sicher, sondern halt von meinem Land. Ich bin Italiener und Italien gehört nicht an dieser Regierung. Italien ist weiter, ist größer und wichtiger für mich als nur sozusagen eine Regierung. Das ist wirklich ein bisschen unglücklich und ich bin nicht die Einzige, die so denkt, dass diese große Gelegenheit, dass Italien Gastland ist an der Buchmesse, ich glaube, dass das letzte Mal vor 25 Jahren war und wer weiß, wann die nächste sein wird, in dieser Zeit ist, aber so ist Leben und es gibt Realität und ich bin da ja als Italienerin, die auch existiert, die nicht für diese Regierung denken und glauben existieren und ich würde denken, nicht zu gehen als eine Art Passivität wirklich, etwas, das ganz anders als meine Idee von was eine intellektuell ist.
Erleben Sie das denn auch so, nehmen Sie das so wahr, dass da wirklich durch die Politik eine massive Einmischung in das kulturelle Leben stattfindet? Das ist ja auch so eine Sorge, die sich in Deutschland manchmal breit macht.
So, ja. Haben wir eine Stunde oder ein paar Stunden, um das zu, um wie die kulturelle Politik in Italien geht? Weil das ist sehr kompliziert. Das ist sehr kompliziert. Und natürlich bin ich nicht mit dieser Regierung zufrieden. Und was mich mehr entmutigt, es ist klar, dass für diese Regierung Kultur ist nicht wichtig. Das ist so klar. Das ist klar bei wer, welche Leute sie an die Stellen rufen und wie viel Geld gegeben ist. Das ist wirklich nicht eine Priorität. Aber unglücklicherweise, diese Art von alle Regierungen in allgemein, von Politik, sagen wir, in der politischen Machtstellen, das war immer so in Italien. Das ist nicht eine Neuigkeit und über das diskutiere ich mit meinen anderen Kollegen, die sagen, dass heutzutage macht man das nie vorher gemacht war. Und ich bin verstanden, dass es ist so gemacht in einer krass Art. Es ist nicht subtil. Aber das war immer so eigentlich und das ist ein Problem. Das ist ein Problem Italiens seit Jahrzehnten.
Es ist wichtig, das alles im Blick zu behalten und darüber zu sprechen und auch öffentlich Kritik zu äußern. Das passiert ja dann auch. Wir haben aber jetzt die nächste Musik von Ludwig van Beethoven. Ist sie Symphonie Nummer 7, der zweite Satz. Und die Berliner Philharmoniker werden dirigiert von Kirill Petrenko. NDR Kultur à la carte mit dem zweiten Satz Allegretto aus der 7. Sinfonie von Ludwig van Beethoven, ausgewählt von der italienischen Schriftstellerin Francesca Melandri. Was war da Ihr Motiv, unbedingt dieses Stück mit in die Sendung aufnehmen zu wollen?
Ein Klassik von der Klassikern. Ja, dieses Stück, eigentlich es gibt zwei Geschichten über dieses Stück. Eine ist wegen des Stücks selbst, das auch zu tun mit meinem Buch hat. Beethoven komponierte eigentlich die erste Aufführung von dieser Sinfonie war bei Beethoven selbst dirigiert. Und es war ein Benefizkonzert für die Kriegsveteranen von einer Bataille.
Von einer Schlacht?
Von einer Schlacht, der Schlacht von Hanau, glaube ich, wenn ich erinnere korrekt. Die erste zu hören dieser Sinfonie waren Kriegsveteranen. Und dieser zweite Movimento, der so bewegend ist, ist eigentlich nur Rhythmus. Und es könnte so wie eine traurige Soldatenmarsch sein. Eine Soldatenmarsch, die traurig und verletzt und müde zurückkehren zu Hause, aber auch mit einer Sehnsucht und ein bisschen auch Hoffnung, weil sie zu Hause kehren. Und die zu hören, zu Hause waren zu Hause gekehrt. So, es gibt diese Stimmung, dass ich fühlte, dass viel zu tun mit meinem Buch ist, zu tun hatte.
Also mit der Geschichte Ihres Vaters, ja, der genau diese Erfahrung gemacht hat.
Diese Zurückkehr und auch die Geschichte von heutzutagiger Soldaten in der Ukraine und auch in Russland, die so müde vom Krieg sein mussten und die überleben. Und die zweite Geschichte ist lustiger und fröhlicher. Die 7. Sinfonie war das allerlieblingste Stück Musik meiner Mutter. Und wie gesagt, ich habe viele Erinnerungen am Konzerte mit meinem Vater zu gehen, als ich Kind oder Mädchen, junge Frau war. Mit meiner Mutter ging ich sehr, sehr oft, wenn sie alt war, als ich eine Erwachsene, auch mit Kindern selber war. So, ich habe viele schöne, schöne Erinnerungen in ihre letzten Jahre zusammen, ich und sie, an der Auditorium, die Roma-Konzerte zu gehen. Und dann die allerletzten Jahre, sie war schwerhörig, sehr schwerhörig, so sie wirklich konnte nicht Musik mehr hören.
Aber sie hatte wie Beethoven im hohen Alter. Von ihm sagt man das auch.
Genau, genau, ja. Und sie hatte zu Hause alle ihre CDs mit ihrer Lieblingsmusik. Mahler waren einander große Liebe von meiner Mutter. So die allerletzten Monate ihres Lebens. Sie wollte Musik hören zu Hause, sie konnte nicht rausgehen, aber sie hörte das nicht. So, wir machten so, dass diese Musik machten, wie laut wie möglich, aber das war auch nicht genug. So, ich tanzte die Musik für sie. Sie konnte es auswendig natürlich, so, wenn meine Tanz, sozusagen Bewegungen, sie konnte ohne Zweifel wissen, welche Noten oder welche Chords waren oder welche Momente von Fortissimo oder Pianissimo oder was. Und sie hatte so viel Freude. Ich habe ein kleines Video von ihres Gesicht, als sie an mir zuschaute. Und das ist wirklich eine von meinen Lieblingserinnerungen von meinen letzten Monaten meines Mutters.
Meine Mutter. Das kann ich mir auch nicht mal vorstellen. Also den Beethoven zu tanzen.
Genau.
Das und zu, ist schon was
und
Besonderes.
Zu, und, die, und zu folgen bei Tanzen. Zu.
Eine Frage habe ich doch noch zur Frankfurter Buchmesse, weil die jetzt ja nun losgeht. Und Sie haben schon gesagt, Sie haben dort einige Veranstaltungen, eine dann eben auch als Vertreterin des Gastlandes Italien.
Mit Fabio Stassi, ja.
Und welche Erwartungen nehmen Sie denn dorthin mit?
Erwartungen? Lustig zu sagen, aber ich habe nie gedacht an meine Erwartungen. Ich weiß, dass ich sehr müde sein wird, weil ich habe so viele Veranstaltungen. Ein paar, eine auch mit Penn Berlin, bei dem ich Mitglied auch bin, stolz Mitglied. Und eine mit UN, United Nations, über Menschenrecht. Und viele andere, die ich auch jetzt erinnere mich nicht. Ich kann mich vorstellen, dass es sehr vielfältig sein wird. Ich bin interessiert an was passiert. Ich gehe nicht an der Öffnung. Ich habe keine Lust, wirklich an der Regierung zu
applaudieren,
ja. Aber ich gehe. Ich gehe als Italienerin, wie gesagt.
Dann hören wir die letzte Musik in dieser Sendung und sie stammt von Leonard Cohen. You Want It Darker.
Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker, we kill the flame. They're lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? Hineni, hineni, I'm ready, my lord. Darker.
Leonard Cohen mit You Want It Darker. Und dazu gibt's eine Geschichte, Frau Melandri, die sollten Sie uns unbedingt auch noch erzählen.
Ja, vielleicht hier, es gibt nicht eigentlich eine Geschichte, sonst ein Gefühl, vielleicht ein Need, Bedürfnis. Wir leben in dark Zeiten, dünster Zeiten.
Finsteren Zeiten.
Finsteren Zeiten. Finsteren Zeiten.
Zu einer anderen genau. Zeit hat er dieses
ein
Wort
anderer
geprägt,
Zitat, aber, ja, genau. Und schaut an, als ob wir wirklich wanted darker. Ich wusste, dass diese Sendung jetzt im Oktober gesendet sein wird. Und so, es ist fast ein bisschen mehr als ein Jahr nach dem 7. Oktober. Das ist natürlich nicht das Anfang von der langen Geschichte zwischen Israel und Palästina. Das ist nicht das Anfang. Trotzdem, das ist eine Zäsur. Und es war das Anfang von einem dünnsten Jahr. Voll von Leid und Tod und Schmerz. Und dieser Lied von Leonard Cohen ist eigentlich ein Kaddisch. Und Kaddisch ist das jüdische Lied für die Toten. Und er hat das geschrieben, als er sehr nah an seinem eigenen Tod war. Einige Monate, glaube ich. Wirklich nicht weit weg, nicht viel Zeit. Danach ist er gestorben. Und es ist eine buchstabliche Wiederverarbeitung von der Kaddisch. Diese Wörter, magnified, glorified, be thy holy name, die sind eigentlich die Wörter von Kaddisch. Und ich dachte, dass es war, ja, er hatte diese Not, muss ich sagen, etwas so zu erkennen, auch dieser Tod, aber auch diese Möglichkeit, dass wir über Tod etwas schön und berührend und das voll von Mitgefühl ist, als zum Beispiel in dieses Lied. Und das Kaddisch ist eigentlich nicht eine traurige, die Wörter sind nicht traurige, sie sind alle eine Gottes Loben, singen über wie schön und wunderbar und gut Gott ist. So, es ist nicht wegen Tod und Schmerz, sonst über Hoffnung und Zusammensein in dieser Schönheit, das Leben ist. Und so, ich möchte mit diesem Stück unserer Konversation enden.
Ja, vielen, vielen Dank also für alle Ihre Geschichten und Zusammenhänge, die Sie halt zu der Musik ausgeführt haben, über das, was Sie uns über Ihre Eltern, über Ihren Vater, dem das neue Buch Kalte Füße nicht nur gewidmet ist, sondern es ist an ihn geschrieben, ein Brief an den Vater. Darüber haben wir einiges erfahren und ja, ich wünsche Ihnen dann auch eine gute Zeit auf der Frankfurter Buchmesse.
Danke.
Also herzlichen Dank nochmal, Francesca Melandri. Am Mikrofon verabschiedet sich Joachim Dix.
Danke für die Einladung.